Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ich, Sally Perel, der Jude, Sohn der Rebekka und des Israel, jüngerer Bruder Isaaks, Davids und Berthas, hinterlasse der Nachwelt diese Erklärung. Herr, mein Gott, der du bist im Himmel, der du die Welt und den Menschen erschaffen hast. Wie kann ein unschuldiges Kind zur Einsamkeit und Qual einer solch grausamen Verfolgung verdammt werden? Ich bitte dich, gib mir mein Haus, meinen Vater und meine Mutter zurück. Ich schließe ein Gebet an, damit der Tag, da wir wieder vereint und frei sind, bald kommen möge. Amen.
Im Sommer 1943 verfasste Sally Perel diese Bittschrift heimlich, während eines Ferienaufenthalts im Harz. Perel lebte damals unter falscher Identität als Hitlerjunge. Das Blatt mit der Bittschrift habe er anschließend in eine Blechbüchse gelegt. Die habe er tief in der Spalte des Felsens versenkt, auf dem er gesessen und unter Tränen geschrieben habe. Daran erinnert sich der Shoah-Überlebende in seiner Autobiografie. Sally Perels Eltern und seine Schwester wurden ermordet.
Wo war Gott? Man sagt doch, Gott ist in uns, neben uns, über uns, auf der ganzen Welt. Wenn dort so was Schlimmes passiert und Gott war nicht dabei, 1,5 Millionen Kinder das Leben zu retten, dann gibt es überhaupt keinen Gott.
Nach Auschwitz kann es keinen Gott geben, antwortet Sally Perel auf die Frage, wo war Gott während der Shoah? Anfang Februar 2023 ist der Holocaust-Überlebende im Alter von 97 Jahren in Israel verstorben. Zum Glauben habe er nie zurückgefunden.
Wo war Gott während der Shoah? Die Zweifel und der Glaube von Holocaust-Überlebenden. Eine Sendung von Michael Brandt.
Elohim, it depends how do you see it. It's a metaphysical.
Unser Gottesbild. Es ist eine recht individuelle Angelegenheit.
I will tell you that even one day.
Ich sage Ihnen, ich habe nicht einen einzigen Tag meinen Glauben verloren. Ich wusste, dass es eines Tages enden wird, dass wir eines Tages wieder normale Menschen sein werden. Ich war sehr zuversichtlich und bin es bis heute.
Moshe Bleiweiß hat mehrere Konzentrationslager und einen Todesmarsch überlebt, darunter auch das KZ Auschwitz. Dort war er Zwangsarbeiter in einem Außenlager.
Abele.
Shalom.
Moshe Bleiweiß öffnet die Tür seiner Wohnung im Zentrum von Tel Aviv. Das Interview findet an seinem Küchentisch statt. Der 98-Jährige erinnert sich. Für einen Augenblick verwendet er dabei, in Gedanken vertieft, alle 4 Sprachen, die seine Biografie widerspiegeln. Hebräisch, Polnisch, Englisch und Deutsch.
Der Ani ben Tishim Bishmone, Ani Yelid Polin. I was born in Poland, in Lodz, die Stadt ist Lodz. I was 15, when the war fanged an.
Der Holocaust-Überlebende erinnert sich an eine Kindheit ohne Geldsorgen in der polnischen Stadt Lodz. Einer Stadt, in der beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht etwa 1/3 der Einwohner jüdisch war. Bleiweiß stammt aus einer chassidischen Familie. Der Chassidismus ist eine mystische Strömung im ultraorthodoxen Judentum.
Ich denke, es ist meine Pflicht, an meine Familie zu erinnern. Wissen Sie, wenn es ein Jenseits gibt, in dem meine Familie lebt, dann bin ich mir sicher, sie würde sehr glücklich darüber sein, dass ich den Glauben nicht verlassen habe.
Glaube und religiöse Pflichten gehören für Moshe Bleiweiß zusammen, waren und sind ihm wichtig, auch wenn er sich heute nicht mehr als ultraorthodox versteht.
In the morning I say some short prayers and I don't put on fire und Schabbat.
Am Morgen sage ich ein Gebet auf, ich mache kein Feuer am Schabbat und andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel kaufe ich koscheres Fleisch. Kurz gesagt, ich habe die Religion nicht ganz aufgegeben. Ich wäre nicht in der Lage, die Menschheit zu verstehen, wenn es keinen Gott gäbe, wenn es keine höhere Kraft gäbe.
Die hebräischsprachige Autobiografie von Moshe Bleiweis trägt einen Torah-Vers als Titel. Und er verbarg sein Angesicht.
Da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit. Und ich werde sie verlassen und mein Antlitz vor ihnen verbergen, sodass sie völlig verzehrt werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen, hat mich nicht dies Übel alles getroffen, weil mein Gott nicht mit mir ist.
Als Moshe Bleiweis 15 Jahre alt war, marschierte die Wehrmacht in Lodz ein. Er und seine Familie wurden ins Ghetto gezwungen. In seiner Autobiografie schreibt er:
Gott verschwand aus unseren Gedanken. Die große Macht der Nationalsozialisten bis 1944 verdrängte jede andere Kraft, so groß sie auch sein konnte. Wir dachten, sie sei unsichtbar. Wir waren voller Sorge und haben uns auf das Überleben konzentriert.
Im August 1944 dann die Deportation aus dem Ghetto. Bei der Ankunft im Konzentrationslager Auschwitz sah Moshe Bleiweis seine Familie zum letzten Mal.
Sie waren vergast und verbrannt. Ach.
Damals war Moshe Bleiweis Anfang 20. Wenn der heute 98-Jährige sich an die Rampe in Auschwitz erinnert, wirkt er plötzlich in sich versunken. Dann beschreibt er die sogenannte Selektion. Dabei wurden einige ankommende Gefangene sofort in den Tod geschickt, andere zur Zwangsarbeit. Wenn Bleiweis davon berichtet, macht er die Gesten des berüchtigten Lagerarztes Josef Mengele nach.
When I saw Mengele, it was right, left, right, left.
Als ich Mengele sah, zeigte er immer nach rechts und nach links, nach rechts und nach links. Und ich sah meinen Vater. Und als er nach vorne treten musste, drehte mein Vater sich noch einmal um und schaute zu meinem Bruder und mir. Er begriff, dass sie in den Tod gehen und wir zumindest erstmal weiterleben. Es war der furchtbarste Tag in meinem Leben. Ich träume immer noch von meinem Vater. Und dann schaut er immer so gut aus, so jung.
But I have dreams of my father and he looked so nice, young, nice.
In seiner Autobiografie fragt Moshe Bleiweis, wie ist Gott zu rechtfertigen angesichts der Vernichtung seiner Familie? Einige seiner Erfahrungen seien derart grausam, dass er sie nicht verdrängen könne. Sie schmerzten ihn bis heute. Aber Wut auf Gott empfinde er nicht.
Ich war nicht wütend, aber ich habe es nicht verstanden. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann richte ich nicht darüber. Aber mein Gefühl war die ganze Zeit, dass Gott möchte, dass ich überlebe.
Ich konnte gerade noch murmeln: Mama, Papa, Gott, wo seid ihr? Ich will noch nicht sterben.
Es ist der Moment, in dem Sally Perel vor einer Einheit deutscher Wehrmachtssoldaten steht. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 selektieren sie die Gefangenen. Der im niedersächsischen Peine geborene Sally Perel hat bis dahin auf der Flucht in einem sowjetischen Waisenhaus leben müssen. Seine Eltern im Ghetto Lodz. In seiner Autobiografie »Ich war Hitlerjunge Salomon« erinnert sich Sally Perel, wie er in der Warteschlange immer näher an die deutschen Soldaten heranrückt.
Ich schloss kurz die Augen, wie losgelöst, zwischen Himmel und Erde schwebend. Als ich sie wieder aufschlug, erblickte ich das Koppel eines links von mir stehenden Soldaten, auf dem Gott mit uns eingraviert war. Was hatten diese Worte zu bedeuten? War dies derselbe Gott, der uns Juden als Kinder des auserwählten Volkes bezeichnet hatte? Oder hatten sie einen anderen Gott, den man mit Menschenopfern besänftigen musste?
Mein Vater sagte, bleibe immer Jude, vergiss nie, wer du bist. Das heißt, ich musste den Tod wählen. Ich musste mich zum Judentum bekennen. Aber meine Mutter sagte zu mir zum Abschied, Sally, du musst gehen, um zu überleben. Nun musste ich entscheiden zwischen Vater und Mutter. Beide Botschaften konnte ich nicht erfüllen. Und bei mir war das Leben wichtiger wie die Religion.
Sally Perel gab sich als sogenannter Volksdeutscher aus. Und der Wehrmachtssoldat glaubte dem Jugendlichen, anders als vielen anderen jüdischen Gefangenen zuvor.
Mein Blick blieb von Neuem am Koppel des Soldaten hängen. Zum zweiten Mal las ich Gott mit uns. Was war in diesem alles entscheidenden Augenblick im Herzen dieses Mannes vorgegangen? Hatte ihm ein göttlicher Funke, während er vor mir stand, etwa zugeflüstert, dieser Junge muss leben? Wenn es so war, warum dann ausgerechnet ich? Würde ich es je erfahren oder begreifen?
Es dauerte Jahrzehnte, bis Sally Perel sich entschied, öffentlich zu machen, wer er ist. 1990 schrieb der Holocaust-Überlebende seine Autobiografie. Perels Vater sei es wichtig gewesen, jüdisch-religiös zu leben. Dennoch wuchs Sally Perel ebenso zwischen christlichen und kommunistischen Nachbarn auf.
Sonntags ging ich immer mit Nachbarn in die Kirche und freitagabends und Samstag mit Papa in die Synagoge.
Während seiner Flucht wurde Perel in einem sowjetischen Waisenhaus stalinistisch erzogen. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht überlebte er, indem er unter falscher Identität als Hitlerjunge Josef Jupp Periel im Volkswagenwerk in Braunschweig arbeitete.
Ich fiel als Mitglied in die Hitlerjugend und die war ja auch religionsfrei. Hitler war gegen Gott, so dass ich nie religiös war.
In seinem Wohnzimmer in der Nähe von Tel Aviv standen dennoch eine Menorah und ein Schabbatkelch, drapiert in einer Ecke auf einem kleinen Tisch.
Das ist für mich die heilige Ecke, so dass etwas Jiddischkeit ist in diesem Haus geblieben. Ein bisschen Jiddischkeit wollte ich doch behalten für die Kinder.
Wir wissen von Versuchen, das Schofarhorn in Lagern zu blasen. Lager ist hier natürlich ein weiter Begriff. In den Vernichtungslagern war es sehr schwierig, religiöse Praktiken zu bewahren. Aber sogar dort versuchten Menschen, wenigstens teilweise, an jüdischen Ritualen festzuhalten, weil sie ein Teil ihres Lebens waren. Das verbindet mit der Tradition.
Der israelische Historiker Dan Michmann leitet das International Institute for Holocaust Research der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In der Ausstellung der Gedenkstätte ist ein Schofar zu sehen, ein Horn, das traditionell anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes geblasen wird. Angefertigt wurde es in einem Konzentrationslager. Einige Gefangene scheinen für diese religiöse Tradition ihr Leben riskiert zu haben.
Während der Shoah lassen sich verschiedene Reaktionen beobachten. Es gibt Menschen, die wütend werden, darunter auch Rabbiner. Sie werfen alles weg. Andere klammern sich an die Religion, weil sie ihnen Sicherheit gibt.
Ich glaube an Gott. Ich glaube, es gibt einen Gott, weil sonst hätten es viele Sachen nicht gegeben in der Welt. Und ich glaube, dass er gute Menschen ja hilft. Vielleicht nicht alle, aber er hilft gute Menschen. Und ich sage immer, lieber Gott, sag mir, wo ich helfen kann. Ich möchte gerne noch helfen.
Hadassah Weinrebbe hat den Holocaust als Heranwachsende überlebt. 1926 wurde sie als Henny Stein in Berlin geboren. Heute ist sie 96 Jahre alt und wohnt bei Tel Aviv. Als sie etwa 7 Jahre alt war, floh ihre Familie aus Berlin und lebte anschließend jahrelang versteckt in kleinen italienischen Bergdörfern.
Ich kann heute alleine nicht fassen, was wir überlebt haben. Ich sage, der liebe Gott hat geholfen. Er wollte unbedingt, dass wir so ein Leben.
Trotzdem lässt die Holocaust-Überlebende die Frage nicht los, ob dieser Gott nicht auch schuld sein muss daran, dass Millionen Menschen während der Shoah ermordet wurden.
Was haben die armen Kinder gemacht? Warum hat das der liebe Gott zugelassen?
Gott funktioniert nicht wie ein Mensch, wo man sagt, also wo warst du, als ich in Auschwitz gelitten habe? Eine Frage, die eine menschliche Frage ist und eine menschliche Antwort verlangt.
Als junger Gemeinderabbiner hat Uri Themal solche Fragen häufig mit Gemeindemitgliedern diskutiert. Seine Synagogengemeinde lag in West-Berlin. Es waren die 1960er Jahre, kaum 2 Jahrzehnte nach dem Holocaust. Der gebürtige Berliner hat die Shoah als Kind überlebt und sagt, Gott ist in Auschwitz gewesen.
Nach meiner Vorstellung ist Gott das Absolute von allem Absoluten. Das enthält alles Gute, aber auch alles Schlechte. Das ist alles ein Teil von dem Totalen, was unser Universum ausmacht.
Aus Sicht des liberalen Rabbiners haben die Täter des Holocausts ihren freien Willen in falscher Weise verwendet. Gott aber greife nicht in das Schicksal Einzelner ein.
Gottes Wille war da, aber die Menschen haben ihn mit Füßen getreten. Die Shoah von den Nationalsozialisten, begonnen und ausgeführt, war ein Kampf gegen Gott. Nationalsozialismus ist eine antigöttliche Ideologie.
Soweit eine liberale jüdische Sichtweise. In ultraorthodoxen Gemeinschaften ist ein anderes Geschichtsbild dominant. Gott lenke die Geschichte. Kimi Kaplan ist Historiker an der israelischen Bar-Ilan University. Er untersucht seit etwa 20 Jahren die Antworten Ultraorthodoxer auf die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts der Shoah.
The issue is God and the Jewish people in this
case. Gegenstand sind Gott und das jüdische Volk. Die Täter sind weniger von Interesse. Sie sind abscheulich und grausam, aber theologisch und religiös sind sie weniger entscheidend, um zu verstehen, was geschehen ist.
Really, what is going on here?
Denn Konsens unter ultraorthodoxen Rabbinern sei es, dass Gott auch während der Shoah die Geschichte bestimmte. Historiker Kaplan gibt ein Beispiel. Eine Allegorie, die ein Rabbiner der ultraorthodoxen Chabad-Bewegung 1954 aufgestellt habe.
Da heißt es, Gott habe mit dem Holocaust eine Operation am jüdischen Volk vorgenommen, um es für die nächsten hunderte Jahre zu erhalten. Aber das Argument greift zu kurz. Es gibt keine Antwort auf die Frage, um was für eine Krankheit es sich handelt und wo und was operiert wird, um sie zu heilen.
Das Prinzip, dass Gott bestrafe und belohne, ist besonders im ultraorthodoxen Judentum zentral. Der Holocaust werde von einigen Rabbinern daher als Strafe für begangene Sünden verstanden. Diese Rechtfertigung hätten andere ultraorthodoxe Rabbiner jedoch als unmögliches Argument zurückgewiesen. Kimi Kaplan kennt ebenso Berichte von ultraorthodoxen Rabbinern, die keine Antwort hatten auf die Frage, wo war Gott während der Shoah?
Aus meiner Sicht ist auch das ein theologischer Ansatz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Ich habe keinen Rahmen, der mich befähigt, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Das Einzige, was ich tun kann, ist gemeinsam darüber zu weinen, was wir alle erfahren und verloren haben. Und weiterzumachen.
Ähnlich beschreibt es auch der Auschwitz-Überlebende Moshe Bleiweiß.
Wir haben weitergelebt. Wissen Sie, die Vernunft hat ein Dach, über das man nicht hinauskommt. Wenn man also nicht alles versteht, lebt man weiter und weiß, dass man nicht der Herrscher über das eigene Leben ist.
Sie hörten, wo war Gott während der Shoah? Die Zweifel und der Glaube von Holocaust-Überlebenden. Eine Sendung von Michael Brandt. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Max von Pufendorf und Joachim Schönfeld. Ton und Technik Hermann Leppich. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2023.